Wir haben uns so oft die Frage gestellt, was macht denn eigentlich die Handwerkskammer? Das ein oder andere Mal hatten wir auch schon Kontakt. Ich war selber in Heilbronn, habe mir das vor Ort anschauen dürfen. Und heute hatten wir den Ulrich Bob zu Gast.
Es war eine sehr, sehr informative, interessante und spannende Folge, weil wir einfach mal kreuz und quer, kann ich es fast sagen, durch alle Themen, die das Handwerk beschäftigt, geflogen sind.
Wir können jetzt die Handwerkskammer auf jeden Fall einordnen und ich hoffe, ihr mit der Folge auch. Wir bringen hiermit einen Mehrwert. Viel Spaß beim Anhören. Du bist ja brutal viel engagiert, gell? Also ich habe mal geguckt, ich habe so ein bisschen recherchiert. Du machst ja fast alles. Also das ist ja der Wahnsinn, wo du überall drinnen warst und mit drinnen bist. Das ist schon krass.
Also das ist ganz einfach entstanden. Wo wir das Baugeschäft gehabt haben, bin ich mit meinem Vater immer in so Innungsversammlungen. Ja. Vorne sind die Geschniegelte und Gestriegelte gesessen mit Anzug und Krawatte. Und ich habe da schon als Junger, quasi als Geselle, immer wieder das Wort ergriffen. Da habe ich mich die ganzen Unternehmer angeschaut. Was will der? Was macht der? Eigentlich hat er recht, ja. Und irgendwann hat man gemerkt, naja gut, okay, da könnte vielleicht in der Innung mal was werden. Dann habe ich angefangen als Lehrlingswart, das heißt Betreuung von Auszubildenden, habe dann die Prüfungen abgenommen, Geselleprüfungen abgenommen. Ja, dann kam es so weit, stellvertretender Obermeister, könntest du doch machen. Naja gut, okay. Also meine Frau sagt heute noch, das Wort Nein hast du einfach nicht in deinem Wortschatz. Das ist ein riesen Problem, deswegen auch die viele Ehrenämter in Anführungszeichen. Und ich muss dazu sagen, das mache ich jetzt schon wirklich über 30 Jahre, das ganze Spiel. Ja. Man könnte gar nicht glauben, was so ein Präsident alles macht. Und ja, das ist dann so immer weitergegangen. Dann auf einmal als Kaiser, Obermeister, das ist der Bob, das ist unser Obermeister in Zukunft. Ja, dann hat man mich quasi auf den Mitgliederversammlungen bei den Kreishandwerkerschaften irgendwann gehört, ah, der könnt uns vertreten. Dann bin ich Kreishandwerksmeister geworden, also gewählt worden. War nie mein Ziel, auch nicht Präsident zu werden, sondern einfach so hat sich alles so ergeben in den Jahren. Und dann über Kreishandwerksmeister und dann sind die anderen Kreishandwerkerschaften und Firmen auf mich aufmerksam wurde, habe ich gesagt, der könnte vielleicht auch Präsident werden. Ich muss dazu sagen, beim ersten Antritt, wo ich gehabt habe, war ich im Wettbewerb mit meinem Vorgänger und der hat aber dann 3 Stimmen mehr gehabt wie ich, war 2,5 Jahre dann Präsident und hat dann nach den 2,5 Jahren aufgehört, warum auch immer. Und dann sind sie wieder alle auf mich zugekommen, wie man es vorstellen könnte, vielleicht doch noch das Amt des Präsidenten zu übernehmen, haben wir dann auch zugesichert, Wahnsinn, dass ich die Stimme bekomme. Wahnsinn. Mein Sohn ist 2007 nach Berlin zum Studieren und habe dann natürlich mit meiner Frau, mit ihm gesprochen, habe gesagt, naja, könnt ihr euch das vorstellen, sagte Dominik, also mein Junior, ja Vater, wenn die das wollen und du das dir zutraust, dann magst du das. Ne? Und dazwischen war es dann so, weil du angesprochen hast, viele Ämter. Dann war die Innungskrankenkasse da, da war ich im Regionalbeirat der Vorsitzende, irgendwann war ich auf Landesebene der Vorsitzende. Dann hat es geheißen, Mensch, wir müssten eigentlich uns vergrößern, wir müssten fusionieren. Und so ist das gekommen, dass ich dann nach Zwickau gefahren bin. Dort ist ein abhörsicheres Schlüssel von der SED gewesen. Und da habe ich mich mit meinem Kollegen quasi aus Dresden getroffen und so haben wir eine Fusion nach der anderen gemacht. Mittlerweile ist das die IKK Classic, ja. Darf ich behaupten, ist mitunter mein Steckenpferd oder mein Kind, ja. Und so hat sich das immer weiterentwickelt und da habe ich natürlich immer mehr Netzwerk aufgebaut und bin dann auch auf Bundesebene quasi oder sind die auf mich aufmerksam geworden, habe gesagt, Mensch, der Bob, der könnte doch und so habe ich halt eines nach dem anderen dazu bekommen und wie gesagt, was meine Frau gesagt hat, ich habe nie Nein gesagt, ja. Aber jetzt so langsam ist es so, dass ich wirklich die Entscheidung getroffen habe, nicht mehr als Präsident zu kandidieren, weil ich schon vor 5 Jahren gesagt habe, also ich bin jetzt 65 und eigentlich müsse Jüngere nachkommen, ich will nicht irgendwann in 3-4 Jahren hören, wann geht der alte Sack da vorne mal endlich weg? Ja, da müssen andere ran. Und da sind wir jetzt gerade dabei in der Findung, habe demnächst Wahlen. Im September dann die konstituierende Sitzung, dann wird es einen neuen Präsident geben. Aber auf Bundesebene bin ich noch im Zentralverband, weil da bin ich über die dritte Gruppe drin. Die dritte Gruppe ist wieder die Signal Iduna, die mit dem Handwerk zu tun hat. die IKK Classic und dann ZDHZ. Das ist auch so ein Kind von mir. Das damalige ZDH-Präsident ist zu mir gekommen und hat gesagt, Mensch Uli, das könntest doch du machen, eine Zertifizierung. Habe ich gesagt, bist du Jeck? Was soll ich mit Zertifizierung, ISO 9000 und so? Das interessiert mich doch überhaupt nicht. Ja, wir haben da betriebswirtschaftlich ein größeres Problem. Das sollte man mal durchleuchten. Ja, ich hin natürlich, große Gosche gehabt, wie immer. Ja. Da habe ich gesagt, das ist unser Mann, der könnte es mal machen. Dann habe ich 2007 das Ganze übernommen, bin da gewählt worden als Vorstandsvorsitzender und da gibt es also noch Tochtergesellschaften, da dann Aufsichtsratsvorsitzender. Angefangen haben wir mit einer kleinen Klitsche, ja. Heute machen wir so rund 26 Millionen Euro Umsatz, sehr guter Verdienst, gehört alles im Handwerk und habe TÜV Wien, den medizinischen Bereich, übernommen, sind in Israel, in Haifa mit einer Außenstelle. Also das Ganze hat sich entwickelt und ja, wenn mir was Spaß macht und ich mich einbringen kann, dann mache ich das halt. Ja, so ist das Ganze entstanden.
Und was ist denn eigentlich die Handwerkskammer?
Ja gut, die Handwerkskammer ist letztendlich auf der einen Seite bei den Handwerkern die Kammer, wo ich rein muss, die wo Zwangsmitgliedschaft von uns verlangt. Ja. Ist aber nicht bei uns entstanden im Handwerk, sondern das früher war es wirklich so. Also wo ich angefangen habe, war auch hier im Haus die Problematik, dass die sich als Behörde gesehen haben. Viele Mitarbeiter, die älter sind, die haben einfach gesagt, naja gut, okay, die Handwerker da draußen, die bezahlen das und wir tun quasi die Berater und dann hat sich das, ja. Mhm. Und wo ich dann Präsident wurde bin, habe ich gesagt, naja gut, okay, Handwerkskammer, recht schön und gut. Aber wenn ich draußen höre, die Rede von einer Zwangsmitgliedschaft, das kann es nicht sein. Wir müssen hier einfach Aufklärungsarbeit machen, wir müssen Dienstleistungsbetrieb werden, weil die draußen, diese Handwerker, das sind unsere Kunden. Mhm. Und die zahlen hier die ganze Zeche, ja. Und die müssen wir vertreten, die müssen wir beraten. Und wir sind eigentlich der Interessensvertreter vom gesamten Handwerk. Und letztendlich war es so, ich habe viele Gespräche geführt, mitunter auch mit einem Freund, der Bestattungsunternehmer hatte, ist leider mittlerweile sehr jung verstorben, aber der damals gesagt hat, du Präsident von der Handwerkskammer, von dir kriege ich oder von der Handwerkskammer 2 Briefe im Jahr, also eine hundertprozentig, das ist die Beitragsrechnung und wenn ich die nicht bezahle, dann noch die Mahnung und mehr habe ich eigentlich mit dem Handwerk nichts zu tun oder mit der Handwerkskammer und dem habe ich dann klar gemacht, habe gesagt, jetzt guck doch mal her, wenn die Handwerkskammer so Typen wie mich nicht hätte, ja, die Interesse wirklich vertrete von unseren Kollegen, dann wird es die Politik machen. Dann das Wirtschaftsministerium, muss man wissen, ist unser oberstes Aufsichtsorgan. Und wenn die bestimmen würde, ja, Entschuldigung, man sieht doch momentan, was überall in der Politik läuft, da müssen Leute ran, die einfach an der Basis sind. Und ein Präsident muss einen Betrieb haben, ein Präsident muss an der Basis sein. Und deswegen würde ich sagen, die Handwerkskammer lebt vom Ehrenamt, sei es jetzt über die Vollversammlung, die Interesse vertritt, und dann natürlich das Hauptamt, die ganze Geschäfte hier tätige. Mhm. Also wir repräsentieren letztendlich auch das Handwerk nach außen, sind die Interessevertreter. Und ich würde sagen, die Handwerkskammer Heilbronn-Franken ist ein ganz toller Dienstleistungsbetrieb geworden. Und man merkt es auch, wenn ich irgendwo hinkomme, also durch meinen Baubetrieb, und ich baue ja noch schlüsselfertig, ist es so, ich bin oft draußen, ich mache Bauleitung, ich komme mit sämtlichen Kollegen zusammen, die dann immer bestätigen, ja, das ist jetzt der richtige Weg und jetzt sind wir gut aufgehoben. Und das ist eigentlich die Aufgabe von der Handwerkskammer.
Okay, also klar verstanden, dass du dann auch einen Betrieb hast und dass man das auch haben muss, wenn man Präsident wird bei der Handwerkskammer. Aber was war denn noch so davor? Also wie ist denn die Motivation für dich so entstanden, dass du dann gesagt hast, okay, ich mache das, ich lasse mich wählen, ich habe da Interesse, mich dafür für das Handwerk einzusetzen oder für die Handwerker. Wie kam das?
Ja gut, das eine ist, ich bin ja auch noch in der Bauwirtschaft, war damals im Vorstand Baden-Württemberg und mein damaliger Obermeister hat gesagt, du, ich habe dich da mal angemeldet, aber da ist von Heilbronn noch nie irgendjemand reinkommen, ja. Dann habe ich das geschafft, dass ich da tatsächlich beim ersten Wahlgang komplett relativ schnell gewählt wurde. Habe die Interesse dann in der Bauwirtschaft über den Unternehmerverband vertreten und habe da gemerkt, dass es einfach nicht nur bei mir im Betrieb Probleme gibt, sondern auch Bürokratismus, die ganze Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, vor allen Dingen die, meistens sind es ja die Unternehmerfrauen, ja, die dann gesagt haben, also ey, da muss man irgendwas tun, da muss endlich einmal ein Strich gezogen werden. Wir sitzen ja noch viel mehr an Dokumentenbearbeitung, sei es von der Berufsgenossenschaft, sei es vom Finanzamt, sei es Gott weiß woher. Wir kommen gar nicht mehr zum richtigen Arbeiten. Und das war eigentlich so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, na gut, okay, da müssen wir dran arbeiten, da müssen wir was unternehmen. Und über die Bauwirtschaft, das war damals, wo ich dann Obermeister worden bin, dann Kreishandwerksmeister, dann letztendlich zum Präsident gewählt worden bin. Das ist eigentlich ein roter Faden, der überall durchgeht. Und genau den versuche ich ja dementsprechend immer straffer zu ziehen. War vor kurzem auch mit der Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut in Brüssel, Delegationsreise. Und da haben wir die Diskussion geführt. Naja, okay, wann kommt endlich Bürokratismusabbau? Das kann es doch nicht sein. Ja, gar nicht. Wir haben immer gesagt, Mensch, Leute, wenn ihr ein Paragraph oder ein Gesetz reinbringt, dann tut doch bitte all das raus, wo man nicht mehr braucht. Das verstaubt doch. Und ja, an einem Abend an der Hotelbar bin ich mit einem Parlamentarier zusammengesessen und ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Dann habe ich gesagt, Sie, also jetzt muss ich das wissen. Sie, heute Mittag, das im Parlament war ja toll, interessant, aber wann kommt endlich der Bürokratieabbau? Ich werde immer von meinen Handwerkskollegen gefragt, Mensch, kannst du nicht was tun und so? Dann sagt er mir eiskalt, Herr Bob, hier an der Hotelbar unter vier Augen, bei einem Glas Bier kann ich es Ihnen sagen, der wird nie kommen. Wir leben vom Bürokratismus und wir könnten den ganzen Apparat nicht am Leben erhalten, wenn es kein Bürokratismus geben wird. Und die Schlimmsten sind die Deutschen, weil die kommen und satteln immer noch was drauf und das sind diejenigen, die das verlangen. Und da bohre ich ständig und sage, hey Leute, das kann es nicht sein.
Das ist sehr interessant, ja, sowas mal mitzukriegen und mitzuhören. Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist vielleicht, oder das ist ein großer Punkt von dir oder von euch, den Bürokratismus da abzubauen. Was sind sonst noch so Punkte oder Dienstleistungen, die ihr jetzt für eure Handwerker dann anbietet? Ihr seid tatsächlich, wie ich jetzt rausgehört habe, so eine Anlaufstelle, da können die Betriebe und die Handwerker zu euch kommen und sagen, hey, könnt ihr da mal gucken und das. Was sind da noch gerade andere große Punkte von euch?
Also wenn ich die jetzt alle aufzähle, dann kann ich das nur in Kurzform machen, weil wenn ich das sehr ausführlich, dann lange 2 Stunden nicht.
nimm die wichtigsten 2 Punkte raus, dann sind wir schon glücklich.
Das geht nicht, 2 reichen nicht. die Zuhörer müssen ja wissen, was macht eigentlich die Handwerkskammer, weil das ist ja das große Thema, weil sehr viele, auch unsere Mitgliedsbetriebe, überhaupt nicht wissen, was sie für ihr Geld bekommen. Deshalb in Kurzform, also wir machen die Rechtsberatung, das heißt, Betriebe können kommen, werden beraten, wenn es irgendwelche Probleme gibt und denen wird da wirklich geholfen. Dann betriebswirtschaftliche Beratung, da geht es über Existenzgründung, Betriebübernahme, wenn einer Probleme bekommt, Beratung, Insolvenz, Nicht-Insolvenz und. Digitalisierungsberatung, das ist ja das große Thema, das wird immer stärker kommen. Das geht ja hin bei uns in Heilbronn jetzt vor allen Dingen über KI. Das nächste Thema, künstliche Intelligenz, dann Beratung zu Förderprogrammen. Also wenn jetzt einer einen Betrieb gründet oder übernimmt, dann gibt es ja Förderprogramme. Da beraten wir nicht nur, sondern begleiten die Leute also quasi von vorne, vom Beginn der Antragstellung, bis sie dann die Förderung tatsächlich erhalten. Angebot von Finanzierungssprechtage. Dann haben wir Fort- und Weiterbildung, das ist schon ein großes Thema bei uns. Meistervorbereitungskurse, Betriebswirt des Handwerks, Photovoltaik, Schulungen, Hochvolttechnik im Kfz-Bereich, Gebäudeenergieberatung, kostenlose Online-Seminare, verschiedene Themen und vieles, vieles mehr. Also dann Organisation, Überwachung der dualen Ausbildung ist ein sehr großes Thema, sehr wichtig. Dann die Interessensvertretung des Handwerks und Mitwirkung an der Gesetzgebung. Das wissen auch viele nicht, dass wir da gewisse Einflüsse haben. Dann Thema Bekämpfung der Schwarzarbeit, wobei das auch so Thema ist. Ja, das ist nicht so einfach. Vor allen Dingen, wir haben ja sehr viele Betriebsgründungen. Und es ist so, Anlage 1, da musst du den Meister haben und dann gibt es aber B1 und B2 Berufe. Und da nimmt es gravierend zu, dass die Betriebe anmelden, weil sie keinen Meister brauchen und dann sehr viele Sub vom Sub kommen und du kannst es irgendwann überhaupt nicht mehr überprüfen. Selbst der Zoll hat da riesige Probleme mit denen, wo wir ja auch zusammenarbeiten. Wenn da ein Rumäne kommt zum Beispiel und sagt, ja, ja gut, ich bin ja mit meinem Landsmann verwandt, dann können die vom Zoll gar nichts machen, weil die keine Amtshilfe in Rumänien bekommen, gar nicht nachweisen können, dass der, also da gibt es so viele Dinge, das wirklich schwierig ist, aber wir sind da dabei am Puls, dann Schlichtungsstelle, Vermittlung bei Streitigkeiten zwischen Handwerksbetrieben mit ihren Kunden oder mit ihren Mitarbeitern, dann über unsere ganze Internetseite, Social Media, da ihr sicherlich darauf aufmerksam worden seid, was da passiert momentan. Da sind wir also mit unserer Frau Lieber sehr flott und gut unterwegs. Dann haben wir Newsletter und, und. Also die Handwerksbetriebe, die das richtig nutzen wollen, die haben hier auch einen Nutzen.
Sehr, sehr gut. Jetzt hast du es ja auch gesagt, Ausbildung ist bei euch ein großes Thema und auch Social Media. Das ist wahrscheinlich euer Kanal oder eure Wege, wie ihr an die jungen Leute rankommt, oder?
Yep.
Oder wie schafft ihr es aktuell da, die jungen Leute weiter fürs Handwerk zu begeistern?
Also das ist ein Riesenthema, das mich schon seit Beginn, also quasi als Obermeister beschäftigt. Das ist schon nicht ein Thema, das jetzt irgendwann komme ich und wo die Generation jetzt angeblich alles falsch macht, sondern das ist im Laufe der Jahrzehnte entstanden, weil man will ja nur noch Akademiker. Und das ist ein ganz großes Problem. Also wir haben sehr viele Unternehmungen schon gemacht, wo wir so einen Baukasten entwickelt haben mit einer Architektin zusammen, wo wir an Grundschule gegangen sind oder an Hauptschule, Gemeinschaftsschule und dort so, ja, sagen wir, Versuche gestartet habe, so wie ich früher Werkstattunterricht in der Hauptschule, ja, da hast du halt mal eine Säge in den Tank genommen, da hast du was unternommen. Und das war wirklich ganz toll, was wir da auf die Füße gestellt haben. Mittlerweile machen wir das im ganzen Kammerbezirk, aber auch dementsprechend Lehrerdeputate über das Kultusministerium dazu bekommen. Auf jeden Fall, wir versuchen da die jungen Menschen ans Handwerk heranzuführen. Und das funktioniert da ganz toll. Die sind begeistert. Also ein Beispiel, wir waren in Wertheim, durch die Altstadt, das Fachwerkhäuser, dann Neubauten, dann was gibt's alles für Handwerker am Bau, weil wenn die Jugendlichen oder die Kinder Bau sehen, dann sehen sie halt den Krane, der sich dreht, ja, also Maigewerk letztendlich, aber was da alles dazukommt und dazugehört, das wissen die gar nicht. Und am Ende haben wir dann immer so einen Preis ausgelobt, dass die zum Beispiel einen Grillplatz bauen konnte, wo wir unterstützt haben, oder Kuschelecke oder wie auch immer. Also die haben zum Schluss, und dann haben wir die Presse eingeladen. Habe gesagt, okay, jetzt, wie sieht es aus? Die Jungen, die waren alle begeistert. Und wo die Presse weg war, dann habe ich gesagt, ja, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wirklich einen Ausbildungsberuf im Handwerk zu machen? Ja, könnt ihr mir. Aber Mama und Papa, die sagen, nein, du lernst nicht im Handwerk. Du siehst zu, dass du weitermachst, dass du dein Abitur machst und dann irgendwann studierst, ja. Und so ziehen wir uns die Akademiker her, ja. Ich spreche von einem akademischen Wahnsinn, der da entstanden ist. Und uns fehlen dann nachher tatsächlich die Auszubildenden. Und die meisten wissen überhaupt nicht, ja, was für Chancen im Handwerk stecken. Wenn die nämlich weitermachen, Ausbildung im Handwerk, egal ob sie jetzt Abiturient sind, Realschüler, von der Gemeinschaftsschule kommen oder von der Hauptschule, die haben Chance, die können nach ihrer Ausbildung den Meister machen. Und der, wo unbedingt den akademischen Grad haben möchte, das wissen auch viele nicht, wenn er quasi den Meister hat, ist er gleichzeitig Bachelor, also der Grad steht drauf. Wenn er weitermacht, der Betriebswirt des Handwerks, und das ist ja sinnvoll, wenn ich einen Betrieb gründen will oder übernehmen will, dann hat er gleichzeitig seinen Master. Wissen viele nicht, also die kriegen ihren akademischen Grad. Und ich sage immer im Handwerk, egal wie die Situation im Moment ist, die Chance stecke drin und die habe Zukunftsperspektive, die werde richtig Geld verdienen. Ja? Also ich war vor kurzem, das heißt eigentlich nach Corona, beim Kardiologe. Mich hat auch Corona ordentlich schwer erwischt gehabt und muss da halt, ja, alle Untersuchungen über mich ergehen lassen und zum Schluss sagt er, ja, alles gut, Sie sind ganz gut drauf. Aber Sie, meine Sekretärin, hat gesagt, Sie wären der Präsident von der Handwerkskammer. Und dann sage ich so, ja, da hat sie wohl recht, ja. Könnte sie mir sagen, wie ich an Handwerker komme? Dann sehe sie, jetzt haben wir schon das erste Problem. Ja, dann sagt er, und vor kurzem könnte sich das vorstellen, da hat ein Wasserhahn getroffen, aber ich habe ja zwei linke Hände, was das Handwerkliche angeht. Meine Frau hat es endlich erreicht, dass einer kommt, fährt er mit Porsche vor. Ja. Und dann sage ich, sehe sie, hätte sie was Gescheites gelernt, hätte sie auch ein Porsche in die Garage
gehen, ja. Ja, das ist sehr gut.
Also,
ja.
Und vor allen Dingen muss man das den jungen Menschen klar machen. Also mein Kollege aus Mannheim, der hat eine schöne Schreinerei. Und der fährt auch Porsche und fährt, was weiß ich was, Jaguar. Und der macht immer so Betriebsbesuchstage mit den Jungen. Das heißt, der lädt sie ein zum Praktikum und stellt provokativ diese Autos in den Hof. Und die kommen dann, das Erste, was die natürlich machen, um das Auto rumlaufen, toll. Dann zeigt er denen, hey, guck mal da rein, was da alles drin ist und so. Ja, und dann kommt die Frage, ja, wie kommen wir dazu? Dann sagt er, wenn der Schreiner lernt und dann den Meister macht, dann könnt ihr so Auto fahren. Also klar, jetzt überspitzt gesagt, aber die jungen Menschen haben Perspektive. Und unsere Image-Kampagne, die wir seit 2010 laufen haben, die kommt ja auch nicht von ungefähr und die kommt da ganz gut an. Wir sind jetzt dabei, im nächsten Jahr noch einmal 5 Jahre dran zu hängen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, damals, wo wir angefangen haben, 2010, da war ein Film, da ist alles zusammengebrochen in der Bundesrepublik. Autos sind auseinandergefallen, Flasche, Glas hat sich aufgelöst. Zum Schluss, irgendwann sind die Leute ohne Kleidung rumgelaufen, ja, weil es keinen Schneider nichts mehr gibt. Lange Bärte, lange Haare, kein Friseur. Und zum Schluss sind sie wirklich nackt am Lagerfeuer gesessen und haben probiert, Feuer anzumachen. Natürlich so wie die Neandertaler mit Steinen und allem drum und dran. Und dann kam so die schöne Überschrift, was wäre die Welt ohne Handwerk? Und Jungs, das ist so, was wäre die Welt ohne Handwerk? Und das müssen wir den Jungen einfach klar machen. Sie haben Perspektive und sie kommen da wirklich voran.
Du hast gerade eben auch ein Beispiel genannt, wo ihr, das hat sich so angehört, es wäre dabei sehr junge Leute gewesen. Also es hat sich so nach Grundschule oder vielleicht sogar Kindergarten angehört. Oder wo war das?
Nee, das waren schon siebte bis neunte Klasse.
Okay, weil das waren
ja, nämlich dann... Das waren schon solche, die wirklich vor der Berufswahl standen. Und das ist rein zufällig über den damaligen Oberbürgermeister Mikulic gekommen, der gesagt hat, Mensch, Uli, ich habe da eine Architektin, die hat eine Architektenschule. Und die macht es so mit den jungen Leuten, was Architektur anbelangt. Das könnte man doch umswitchen aufs Handwerk. Und so ist das entstanden. Dann haben wir die eingeladen und haben damit angefangen, wirklich so einen Werkstattunterricht zu machen, wo sie quasi so Pappendeckelsteine aufgesetzt haben und irgendwann gemerkt haben, hoppla, jetzt fällt das Ganze zusammen, weil die Statik fehlt. Und dann haben wir das alles so erklärt und hat die wirklich arbeiten lassen. Und das ist bei den Jungs und Mädels toll angekommen. Die waren wirklich begeistert und die können wir begeistern, aber ich sage immer eins, die Eltern haben das noch nicht gespannt, dass man Handwerk braucht und dass Handwerk wirklich kein Drecksjob mehr ist, weil das heißt ja immer, wenn ich verdiene, da wirst du immer dreckig. Das sind ja immer so die negative Beispiele, die Eltern bringen, aber dem ist nicht so. Mhm. Das muss man denen einfach klar machen und das ist mitunter immer noch mein Ziel, hier wirklich alle die Augen zu öffnen und sagen, Mensch, geh doch mal weg von dem akademischen Ding. Wir brauchen Akademiker, klar. Aber was nützt es uns, wenn wir lauter Ingenieur haben und nachher keine Leute mehr, die die Häuser bauen können oder Straße oder Brücke oder wie auch immer.
Ich glaube, dass wir teilweise echt schon ganz gute Beispiele haben. Auch viele Unternehmen arbeiten dann auch mit Influencer zusammen, die dann auch eine krasse Reichweite haben. Das gibt es ja alles schon. Auch das mit der Schule finde ich richtig gut. Vielleicht kann man das so machen, dass es so ein Pflichtprogramm für die Schule sein wird, dass man in der siebte Klasse... Ich glaube, da gibt es ja auch dieses Ladies Day oder wie das heißt, aber dass man vielleicht auch wirklich sagt, man muss in ein Handwerk mal eine Woche und sich das mal angucken. Aber klar, das ist dann auch immer so Thema, müssen ist immer schlecht, müssen ist nie gut, eigentlich soll das ja freiwillig stattfinden, aber dass man die halt auf mehrere Etappen abholt und vielleicht auch nicht nur einmal, sondern wirklich vielleicht schon früh. Aber ich finde es gut, siebte, achte, neunte Klasse, das macht total Sinn. Aber vielleicht muss man die zwei, dreimal in ihrem Schullebensweg abholen. Weiß ich auch nicht.
Ja gut, unser Ziel oder vom Handwerk haben wir ja immer gefordert gehabt, die Wünschergemeinschaftsschule, die gemeinsam zu lassen, bis zur achte oder gar bis zur zehnte Klasse. Und dann sieht man ja, okay, der ist befähigt oder der hat die Fähigkeit, Handwerksberuf, der ist technisch einfach gut, begabt. Oder der andere, der ist guter Mathematiker, der geht dann halt wirklich den akademischen Grad. Ja. Mhm. Das haben wir ja gefordert, aber ja, Leute, man hat die Hauptschule abgeschafft. Entschuldigung, ich bin ein Hauptschüler. Ich war ein fauler Hand. Ich war kein blöder Hauptschüler, aber ein fauler Hauptschüler. Ja. Und habe mich dann aber, irgendwann habe ich gemerkt, hoppla, du kommst nur weiter, wenn du was machst. Aber die Hauptschule hat man quasi runtergewirtschaftet. Und wenn ich heute sehe, dass man wirklich Abiture so leicht macht, dass quasi alle fast nur noch einzuschreiben, da hört es irgendwo auf, ja, da wird ja alles verwässert von oben bis unten, nur dass man das Ziel erreicht, hier wirklich die Jungen weitermachen zu können. Und wir erleben es oft und wir bieten das ja auch an, Studienabbrecher, zu sagen, Mensch, Leute, kommt ins Handwerk, das sind eure Chancen. Nur die Jugendlichen, die sind ja irgendwann gefrustet und enttäuscht. Die machen zwar das Abitur mit Hänge und Wirke und kriegen auch wahrscheinlich irgendwo einen Studienplatz, weil diese Universitäten und so weiter müssen ja auch irgendwo ihr Klientel herbekommen, ja, dass ihr Daseinsberechtigung habe, alles verständlich. Aber dann nachher merken sie auf einmal, ob das funktioniert nicht. Also noch ein Beispiel aus der Bauwirtschaft. Wir nehmen ja viele oder die Großbetriebe Praktikanten auf, die Ingenieurwesen zum Beispiel studieren, ja. Dann kommt der Professor von der Hochschule zu uns in den Vorstand und sagt, ey Leute, könnt ihr denn mal das 1x1 beibringen? Ja? Also wir haben rechnen gelernt. Da ist der Lehrer dahinter gestanden, 1x1 und 3-Satz und Pythagoras und so. Und die wollen heute Ingenieurwesen studieren und können es gar nicht. Also das sind so krasse Beispiele. Da sind dann die Praktiker wieder recht, ja.
Ja, das ist, ich habe gerade nochmal dran denken müssen, als du gesagt hast mit den Praktikas und jetzt auch hast du ja gerade nochmal, Uli, erwähnt mit den Praktikas beim Ingenieurswesen. Ich habe ja auch Ingenieurswesen studiert und ich habe das Praktikum auch machen müssen, aber ich habe jetzt gerade dran denken müssen, wenn man jetzt eben so ein Praktikum macht in der Handwerksbranche, dass man die eben so gestaltet, dass es auch attraktiv ist und jetzt vielleicht den Praktikanten vielleicht nicht einfach irgendwie 2 Wochen lang einen U-Stahl fallen lässt oder so, weil das ist natürlich dann ein Beispiel, wo der sagt, oh nee, ist jetzt vielleicht nicht so gut, mache ich lieber was, wo ich vielleicht vor dem Computer sitzen lasse, sondern dass man es vielleicht einfach attraktiv gestaltet, aber da habt ihr bestimmt auch schon.
Da bin ich absolut bei dir, das ist richtig. Aber schau mal hin, früher war es wirklich so, Hauptschule habe ich genannt und was haben die Ingenieure und die Architekten vorher gemacht, die haben Ausbildung auf dem Bau gemacht. Ja, das war dann eher Praktika. 3 Jahre Ausbildung, entweder als Maurer, als Zimmermann. Und nachher, das waren die besten Leute. Wenn ich mit denen auf der Baustelle war, die wussten, um was das es geht. Und ich habe heute wirklich schon junge Ingenieure bei mir auf der Baustelle gehabt, die null Ahnung haben, die meinen, sie sind die Größten. Ja, und einen Praktiker erklären wollen, wie es funktioniert. Ja. Ich habe einen mal rausgeworfen. Ich habe gesagt, hey Junge, du brauchst bei mir gar nicht anfangen. Das hat gar keinen Wert. Das, was du machst, das kannst du draußen nie umsetzen. Und das ist bei dem bis heute so. Ja, also Entschuldigung, da gibt es so viele Beispiele. Und
Da bin ich zu 100% bei dir. Ja, das, da muss man aus der Praxis kommen. Und manche Ingenieure oder Akademiker, die sind einfach so weit weg von der Praxis und versuchen es dann besser zu wissen. Jetzt hast du vorhin noch gesagt, da auch wegen Thema KI. Und da ist ja gerade Heilbronn ja auch ganz vorne dabei mit dem KI-Park, der ja da jetzt, ich weiß nicht, entsteht er schon oder soll entstehen?
Ja, die sind schon am Bauen teilweise und da ist jetzt ein Gebäude, wo demnächst nur für KI dann gebaut wurde. Ich meine, da sind wir glücklich mit Schwarz, mit Wirth und natürlich auch die Landesregierung. Ja, man kann das so und so sehen. Wenn du meinst, was für Möglichkeiten hat man, also im Handwerk hat man sicherlich viele Möglichkeiten. Und wo die Entlastung nachher sein wird, die wird sicherlich, sagen wir mal, im Büro eher sein. Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen gehabt, dann sagt er, Mensch, guck mal, ich habe dir jetzt ein Kalkulationsprogramm, schaltet schon ein, ChatGPT, sagt du, kalkulier mal ein Wohnhaus, schlüsselfertig, so und so. Innerhalb von 2 Minuten der ganze Leistungstext, alles vorhanden gewesen, mit Mittelwerte. Ich bin schon zusammengebrochen, ich habe durchgeschaut, ich habe gesagt, hey, da ist alles drin, das ist ja der helle Wahnsinn. Also das wird wirklich Vorteile geben. Aber auf der anderen Seite habe ich schon gerade auch ein Fernsehinterview gegeben für die Stimme TV. Und der Chefredakteur Uwe Herr hat damals gesagt, naja, Herr Bob, wie sehen Sie KI? Und dann sage ich, naja, gut, okay, ich sehe sie zweiseitig. Das eine wird sicherlich sehr viele Vorteile bringen, wird uns entlasten. Aber die andere Seite wird natürlich sein, wissen wir nachher, was die Fake News alles betrifft, ist das nachher noch so? Ja, so schlimm ist das nicht. Drei Wochen später haben wir den Kreissparkasse Handwerkerpreis ausgelobt. Da sitzt mit mir in der Jury und sagt, Mensch Uli, du hast recht gehabt. Ich war in Berlin, Journalistenkonferenz, und was war? Die haben uns die Augen geöffnet. Wir können das gar nicht mehr überwachen, wir können das gar nicht mehr steuern, wir können gar nicht mehr gucken, ist das jetzt wahr oder ist das nicht wahr? Also das wird in ein paar Jahren richtig extrem werden. Und wenn man so sieht, was da momentan schon alles Menschen in den Mund gelegt wird, also man muss da schon verdammt aufpassen, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Aber ich denke, dass da sehr viele Leute dran sind. Und noch eins, ein Zukunftsforscher war vor kurzem auf der internationalen Handwerksmesse, auf der Eröffnung, und hat einen Vortrag gebracht. Dann hat er gebracht, wie vor 10 Jahren, also Fukushima, danach quasi weltweite Ausschreibung war, Menschen müssen quasi menschliche Roboter entwickeln, die eigentlich da rein müssen, wenn so ein Kernkraftwerk und Menschen rettet. Ja? Ein Mensch können wir da nicht reinschicken. Die Thematik war toll, nur der Versuch, die ersten 10, die sind also auf den Boden gefallen, die konnte keine Treppe laufen, die konnte gar nichts, ja. Die haben alles Mögliche probiert. 10 Jahre später, Musk hat jetzt einen Roboter entwickelt, wenn der den sieht, da glaubt er, da läuft ein Mensch, der kann die Finger bewegen, der schlägt ein Salto, der läuft über Diele. Und dann hat er gesagt, naja, das wird in Zukunft so sein. Also da weil der wird sein Wissen weitergeben über seine Cloud. Der nächste wird sich wieder weiterentwickeln und die Entwicklung wird so weit gehen, dass er dann zum Beispiel auf Baustelle einsetzen könnt. Also der kann jetzt schon Trockenbauplatte anbringen und alles Mögliche. Der wird also noch sehr viel weiterkommen. Und da müsst ihr euch das eine im Klar sein. Der Musk sagt, naja gut, der kostet 25.000 Euro, hat er gesagt, ich glaube es nicht, wahrscheinlich sind 60.000 Euro, aber überleg mal,
ist günstig.
Der arbeitet 365 Tage im Jahr, der braucht eine kleine Wartung, vielleicht einmal einen kleinen Ölwechsel und der wird vielleicht 600 Euro Leasing kosten, also überlegt euch das, das wird wahrscheinlich die Zukunft sein, dass wir den Fachkräftemangel irgendwo doch in den Griff bekommen.
Ja, und das also, Krasse ist, der braucht halt auch keine Mittagspause, keine Frühstückspause, und das sind lauter so Themen, wo der dann durcharbeiten kann. Also ich glaube auch, dass sowas in der Art, keine Ahnung wie schnell, aber sowas wird kommen.
Der kann halt auch schwere Arbeiten tätigen, ja, oder irgendwie... Ja. Wo es ergonomische Themen heutzutage gibt, da der Roboter, dem ist das egal.
Es gibt ja absolut. Es gibt ja auch schon Maschinen, die ganze Wände streichen können. Ja, ja. Das gibt es ja schon. Also dann wird es alles andere, wird auch kommen. Es ist ultra, ultra spannend, was sich so verändern wird. Also wir merken schon, es gibt noch einige Baustellen, gerade zum Thema Handwerk, was man dann noch so ein bisschen tun kann, um auch junge Leute zu gewinnen. Ich glaube aber nicht alleine, dass die Handwerkskammer da alleine dann da was bewegen muss, sondern auch die Unternehmen selber in der Art, wie sie nach außen treten, wie sie sich verkaufen. Ja, vielleicht ist es wirklich auch ein Ansatz, da noch mehr in die Schulen reinzugehen. Und ich finde auch gut, das, was der Julian gesagt hat, wenn ich kann mich erinnern, ich war in Öhringen auf der Technischen Schule und habe da meinen Realschulabschluss gemacht. Mhm. Und wir haben die ersten 2 Wochen, haben wir wirklich nur gefeilt. Nur gefeilt, die ganze Zeit, klar, es war noch eine andere Zeit und so, aber da habe ich schon mir gedacht, ich habe gar keinen Bock drauf, wenn ich das dann im Beruf dann selber machen muss. Anstatt, klar, dann später kamen auch dann die ganzen anderen Themen noch dazu, die dann auch spannend waren. Aber ja, man kann mit dem Handwerk Leute abschrecken, aber man kann auch sagen, hey, das ist so toll, man kann die Leute auch dafür gewinnen. Je nachdem, wie man halt mit dem Thema umgeht.
Ja.
Bei Adam.
Nee, und wenn vernünftige Betriebe diese an die Hand nehmen, also wir haben ein Beispiel vor kurzem bei einem Stuckateur- und Malerbetrieb. Die Mädels und Jungs waren so begeistert und einer, der wollte die Klamotte, die haben also den weißen Kittel angezogen, der wollte die gar nicht mehr ausziehen, so begeistert war der. Unsere Abteilungsleiterin Frau Lüchteburg aus der Bildung, die war selbst so fasziniert, hat sie gesagt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also da sind wir sicher, der wird wahrscheinlich den Ausbildungsplatz bei dem Betrieb übernehmen. Also du hast ja vorhin gesagt, Julian, es kommt auf die Betriebe an. Das ist richtig. Ja. Und es hat sich zum Glück in den Betrieben gewandelt, wenn ich dran denke, wie früher das Geschrei auf der Baustelle war, wie der Chef, der Oberste war und die anderen quasi die Knechte. Also ich habe meinen Betrieb immer so aufgebaut, dass wir immer auf Augenhöhe sind, also meine Mitarbeiter und ich. Und als Beispiel jetzt, wo ich wirklich so in der Endphase bin mit Mitarbeitern, also ich werde nachher noch schlüsselfertig anbieten, ich werde noch Renovierung, Sanierung anbieten, weil das ist ein sehr guter Markt, der momentan geht, trotz der Flaute, die eigentlich am Bau herrscht. Aber ich habe es meinen Mitarbeitern klar gemacht und sie haben gesagt, na klar, Chef, da warten wir schon lange drauf, dass du irgendwann sagst, ich höre auf. Ja. Und bei mir ist es so, dass mein Betriebsleiter einfach aufgehört hat oder jetzt aufhört, in Rente geht. Und dann habe ich so gesagt, naja, und ich kriege euch alle unter, das ist kein Thema. Ich habe mit Kollegen gesprochen und dann kommt einer, ein Kosovo-Albaner, und sagt, du Chef, wie kann ich mich selbstständig machen? Und dann sage ich, ja, das ist ein Problem, weil vom Kosovo die Anerkennung, die bekommst du nicht, weil deine Ausbildung dort drüber oder was die sich halt anlernen, ist eine andere wie hier. Mhm. Und das ist noch ein riesiges Thema, das wir auch angehen müssen. Aber das Schöne war, dann sage ich, ja, warum willst du dich selbstständig machen? Er sagt, so einen Chef wie dich kriege ich nicht mehr und unter einem anderen will ich nicht mehr arbeiten. Das freut einen ja. natürlich. Ne? Aber das war für mich dann auch so der Klack, okay, es liegt doch auch an vielen Menschen und vor allen Dingen auch an dem Bürokratismus, an den ganzen Sperre, die wir haben, wo man einfach schneller weiterkommen müsse. Ja? Und wenn in unserer Politik über Zuwanderung redet, ja, und dann auch auf der anderen Seite so große Barriere aufbaut, dass das mit der Zuwanderung überhaupt nicht funktioniert oder sehr schwierig ist. Also da müssen wir sehr viel dicke Bretter noch bohren.
Und schön, dass du dich da auch dafür einsetzt, ja, dass es so Menschen gibt, die das machen. Auch, es war eine super Folge, es hat mega Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich kann jetzt auch wirklich die Handwerkskammer, und ich glaube, Julian geht's auch, mal so richtig einordnen und verstehen auch, was da wirklich Tag für Tag gemacht wird. Aber eine Sache, Uli. Die hast du uns am Anfang ja. versprochen, ein Witz.
Ja.
Ein Witz vom Uli.
Ja gut, ich meine, Lauterbach macht es möglich, unser Gesundheitsminister, wenn er jetzt so das Cannabis legalisiert. Also vor kurzem liegt ein Hase im Liegestuhl an einem Ufer von einem Fluss und raucht einen Joint. Kommt ein Biber vorbei, schaut den Hase an und sagt, du Hase, was machst du da? Sagt er, siehst doch, ich rauche einen Joint, aber das darfst du doch noch nicht. Die Freigabe ist doch nicht so weit. Und er sagt, da ist doch egal. Ich habe früher schon immer Joints geraucht und so ein richtiger Joint, das knallt rein. Du, und wenn ich ein Biber wäre, ich würde jetzt einen ordentlichen Zug nehmen, die Luft anhalten, dann durch den Fluss tauchen, die Luft anhalten und wieder zurückkommen. Ey, das muss in der Birne knallen wie Sau. Sagt der Biber, mach doch. Sagt er, du, ich bin doch ein Hase, ich kann das nicht. Aber du als Biber, du könntest das doch. Sagt der Biber, okay. Hast mich überzeugt, Gepär. Zieht ordentlich, hält die Luft an, taucht durch den Fluss. Drüber ankommen, kann er halt die Luft nimmer anhalten, verdreht die Augen, dagelt rum, sitzt ein Nilpferd da, guckt den Biber an und sagt, hey Biber, was ist mit dir los? Hey, siehst du beschissen aus? Sagt er so, das alles sage ich dir, da drüber, da sitzt ein Hass, der Rauch ist scheint, ich glaube, das wird sogar ein Nilpferd umhauen. Sag Nilpferd, das will ich sehen, taucht durch den Fluss, Hase im Liegestuhl, wieder ordentlich am Joint gezogen, das Nilpferd kommt auf den Hase zu, schreit er, Biber, ausatmen, ausatmen!
Perfekter Abschluss, Uli. Okay. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Ja, gerne. Macht's gut.
Ciao. Ciao.